Wir sind im Teil 3 einer dreiteiligen Serie, also damit beim letzten Teil der Serie zum Thema Genügsamkeit angekommen, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass nicht jeder genau weiß, dass es 3 Teile waren, weil der erste Teil hatte die Überschrift Langeweile und nicht jedem war klar, dass das für mich eine Einleitung in das Thema Genügsamkeit war, aber für mich war es das zumindest. Und dieser erste Teil hatte im Grunde genommen 2 Fragen gestellt, nämlich erstens, was erwarte ich? Und zweitens, von wem erwarte ich es? Was erwarte ich es und von wem erwarte ich es? Und eine der Ergebnisse der ersten Predigt war, dass ich viel zu viel von Menschen erwarte und wenig von Gott. Und dass das falsch ist. Dass die richtige Erwartungshaltung wäre, nichts von Menschen erwarten und alles von Gott. Auf diesem Punkt habe ich versucht rumzureiten. Teil 2, den habe ich vor am 10.04., also vor ein paar Wochen gehalten hier. Am 10.04. habe ich ihn in Schwäbisch Gmünd gehalten, genau. Ich habe den Teil 2 gehalten und war im Nachhinein so ein bisschen unglücklich. Die Predigt war alles richtig, also denke ich zumindest. Also es war jetzt nicht, dass irgendwas Falsches drin war, aber ich hatte selbst das Gefühl, es war überladen, es war zu viel. Es war zu viel links und rechts dabei und die Reihenfolge der argumentativen Punkte hätte optimiert sein können. Und ich war deswegen dankbar, dass ich vor kurzem in einer Gemeinde im süddeutschen Raum diese Predigt nochmal halten durfte. Und ich habe sie dafür überarbeitet. Und ich werde sie in 3-4 Wochen nochmal halten, hier in der Freibergstraße. Und dann wird sie richtig gut sein. Also an euch, ihr kriegt halt immer die neuen Predigten. Das ist eine besondere Serviceleistung, da könnt ihr euch freuen drüber. Aber es hat immer den Nachteil, dass es halt erst danach die Erkenntnis gibt, was man besser machen könnte. Und wer will, der kann sich ja meinetwegen in der Freibergstraße einfinden und sich dann nochmal die Predigt anhören und sagen, jetzt ist mir viel klarer geworden, was du eigentlich wolltest. Ich habe aber die Inhalte der letzten Predigt auf diesem Kärtchen zusammengefasst. Und zwar eigentlich die Seite, die nach oben guckt, wenn ihr nicht schon rumgespielt habt mit der Karte. Also die Karte, die heißt die 6 Lektionen der Genügsamkeit, das war die Essenz, das Ergebnis von der letzten Predigt. Und die Essenz ist folgendes. Du kannst lernen, in jeder Lebenssituation genügsam und zufrieden zu sein. Das kann man lernen. Es ist nicht ein Gencode, den man von Papa oder Mama übernommen hat oder nicht. Es ist kein Zufallsprodukt, sondern es ist ein Ergebnis von Lernen. Und eigentlich eine der Fragen der letzten Predigt war, willst du das lernen? Zweitens, wahre Genügsamkeit ist total unabhängig von der aktuellen Lebenssituation, in der ich mich befinde. Das ticken wir ganz anders. Wir sind dann zufrieden, wenn es uns gut geht, und wenn es uns nicht gut geht, sind wir unzufrieden. Das ist das normale Ticken. Und ich habe beim letzten Mal aufgezeigt, dass biblische Genügsamkeit oder christliche Genügsamkeit total unabhängig von der aktuellen Situation ist. Dann, Genügsamkeit lernst du nicht in der Welt, sondern nur in der Schule Gottes. Viertens, Gott führt uns mitunter in aufreibende oder aufregende Situationen, um uns zu zeigen, ob wir genügsam sind. Nicht er will das rausfinden, ob wir genügsam sind, sondern er führt uns in Situationen, wo wir merken, sind wir eigentlich genügsam oder nicht. Fünftens, wahre Genügsamkeit begnügt sich nicht einfach, ich hab's nicht, sondern wahre Genügsamkeit hat ihren Grund in Gottes Treue. Das hatte ich versucht, von der Bibel her euch aufzuzeigen und ich hoffe, dass euch das motiviert hat. Und der letzte Punkt, nach 56 Minuten wird er bei den meisten nicht mehr gut in der Speicherkarte angekommen sein. Es war eine sehr lange Predigt. Aber der letzte Punkt war, ein genügsamer Mensch murrt niemals, sondern er harrt auf El Shaddai. Das ist einer der Namen unseres Gottes. El Shaddai, der alles mit Liebe regiert. Steckt, wenn ihr möchtet, diese Karte in euer Portemonnaie. Und wenn ihr das nächste Mal an der Bushaltestelle steht und wartet, bis der Bus kommt, lest es euch durch, denkt drüber nach. Wenn ihr das nächste Mal im Wartezimmer sitzt, weil eins eurer Kinder gerade mal wieder vom Arzt untersucht werden muss, guckt euch die Karte an, denkt drüber nach, betet darüber. Oder wenn ihr das nächste Mal in der Küche den monatlichen Kassensturz der Kasse macht und dabei euer Portemonnaie ausschüttet, nehmt die Karte zum Thema Genügsamkeit raus. Überlegt, ob irgendwie Kassensturz und Genügsamkeit irgendwas miteinander zu tun haben könnten, auf dass das, was Gott uns beibringen möchte, bei euch auch nachhaltig wirksam ist. Mit der heutigen Predigt möchte ich euch vier Tipps, und die stehen auf der Rückseite der Karte, vier Tipps mitgeben. Vier Tipps, die mir helfen sollen und die euch helfen sollen, genügsam zu werden. Es ist allerdings nicht so zu verstehen, dass wenn man diese vier Tipps beherrscht, man dann total ein genügsamer Mensch ist. Dieses Genügsamkeit lernen ist ein Prozess. Und ich werde mindestens noch bei einer anderen Predigt bezogen auf das Thema, was wir dann haben, nochmal über das Thema Genügsamkeit reden. Es gibt Gespräche, dass wir mal einen Gottesdienst zum spannenden Thema Sexualität machen. Und dass wir auch im Bereich der Sexualität oft Schwierigkeiten haben mit Genügsamkeit, ist, denke ich, ein offenes Geheimnis. Da gibt es bestimmte Strategien, die Mann und manchmal auch Frau an den Tag legen, um Genügsamkeit an der Stelle nicht zu praktizieren. Wir werden also an der Stelle vielleicht nochmal das Thema aufgreifen. Aber heute vier allgemeine Tipps. Und die sind so allgemein, dass sie versanden werden, wenn keiner von euch in der Lage ist zu sagen, okay, was heißt das in meinem Leben? Jeder für sich sollte bitte herausfinden, was ist denn meine Baustelle? Ist es materielle Genügsamkeit, die mir mangelt? Dass ich immer mehr Geld haben möchte oder immer bessere Autos als mein Chef oder? Sind es solche Dinge? Dann versuch die Tipps auf dieses Thema anzuwenden. Wenn dein Mangel an Genügsamkeit an einer anderen Stelle ist, dann bitte das übersetzen. Ich habe mich bewusst diesmal entschieden, keine konkreten Beispiele zu bringen, sondern allgemein zu bleiben. Warum? Ich habe mir vorgenommen, heute nicht wie üblich über eine Stunde zu predigen, sondern deutlich kürzer zu sein. Deswegen nur vier Punkte. Der erste Punkt lautet: Flehe Gott an, dich durch seinen Geist zu verändern. Flehe Gott an, dich durch seinen Geist zu verändern. Es ist doch ganz simpel. Wenn Ansgar sagt, die Bibel behauptet, man kann Genügsamkeit lernen, dann fängt man an, die Knöpfe hier aufzumachen und dann die Ärmel hochzukrempeln und zu legen, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen, um zu dieser Genügsamkeit zu kommen. Und ich möchte das auch gar nicht durchstreichen. Also ich glaube, dass Lernen auch was mit Anstrengung zu tun hat. Das lernen ja manche Schüler schon in der Schule, nicht alle. Aber es wäre der falsche Lösungsansatz. Einfach nur Ärmel hochkrempeln bringt es nicht. Jede Veränderung, gerade jede Charakterveränderung, beginnt mit einem demütigen Schrei zu Gott. Jede Charakterveränderung beginnt mit einem demütigen Hilferuf an Gott. Er möge doch unser Bestreben führen und stützen. Wenn du also nur Ärmel hochkrempelst, wirst du höchstwahrscheinlich versagen. Auf jeden Fall wirst du langfristig versagen, weil du mehr an einer Äußerlichkeit rumdokterst, als tatsächlich eine Wesensveränderung zu erfahren. Dafür brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes und der will gebeten sein. Im Buch Jeremia gibt es eine Passage, wenn ihr wollt, schlagt ihr sie auf Kapitel 17, sie ist aber nicht mein Predigttext, also ihr könnt auch einfach nur zuhören. Jeremia zeigt uns diese Gefahr auf, von der ich gerade sprach. In Kapitel 17, die Verse 5 bis 8, spricht er etwas. Er spricht erstmal von der einen Seite und dann von der anderen Seite. Das erste Wort ist hart und das sollte uns genauso hart auch in den Ohren gellen, wie es im alten Deutsch heißt. Verflucht ist der Mann. Will irgendeiner von uns verflucht sein? Nein. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt. Also auch auf meine eigene Kraft. Wenn ich mich darauf verlasse, dass ich mit Ärmel hochkrempeln was schaffe, verflucht bin ich. Und sein Herz von Jahwe abkehrt. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Und jetzt kommt der Gegensatz. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Und darauf wollte ich hinaus. Das, was wir vornehmen, unter anderem zum Thema Genügsamkeit, lasst uns auf Jahwe hoffen, lasst uns auf ihn vertrauen. Wer das tut, der ist wie ein Mann, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr. Er trägt immer seine Frucht. Wenn wir also einen Mangel an Zufriedenheit oder an Genügsamkeit in uns diagnostizieren, dann lasst uns vor Gott treten. Lasst uns flehen, dass Gott uns dabei helfe. Ein solches Flehen findet sich ansätzlich oder im ersten Ansatz in Sprüche 30, 8 und 9. Ein Vers, den ich für mich mal auswendig gelernt habe und ich gemerkt habe, wie er mir auch beim Beten immer wieder geholfen hat. Sprüche 30, 8 und 9. Da heißt es, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Also hier geht es um diese materielle Frage. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Interessantes Gebet. Viele würden uns vielleicht sagen, Armut gibt mir nicht. Aber spannend ist schon, auch Reichtum gibt mir nicht. Und Agur, der diesen Spruch verfasst hat, setzt fort, lass mich das Brot, das ich, Achtung, brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn Yahweh? Oder, damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an den Namen unseres Gottes oder meines Gottes. Da hat schon jemand verstanden, worauf es ankommt. Und deswegen, dieses Gebet haben wir auch ab und zu in der Familie gebetet, in diesen oder ähnlichen Worten. Lasst uns danach streben, diese Genügsamkeit von Gott zu bekommen. Diagnostiziere bitte deine persönliche Unzufriedenheit. Ich mache es jetzt immer am Beispiel des Materiellen fest, aber es gibt noch viele andere Dinge, die ich in der letzten Predigt auch angerissen habe, wo man unzufrieden sein kann, wo man anfangen kann zu murren. Wo murrt denn dein unzufriedenes Herz, dein neidisches Herz, dein selbstsüchtiges Herz? Und wenn du das gefunden hast, dann trage das Problem so wie Agur an Gott heran. Bitte ihn, dein Leben zu führen. Und vielleicht kannst du das Gebet von Agur auch ergänzen, darum, dass er dich zufrieden machen soll, zu einem zufriedenen Menschen. Egal, wie Gott dich dann auch tatsächlich führt. Bitte Gott, dass er dein Herz so verändert, dass es sich völlig in Gott hingibt, dass es alles von ihm erwartet. Und vielleicht wird ein solches Gebet nicht deine Lebenssituation verändern, aber ein solches Gebet wird deinen Charakter verändern. Und das wäre gut. Tipp Nummer 1 zur Frage, wie erlerne ich Genügsamkeit, heißt also, flehe Gott an, dich durch seinen Geist zu verändern. Zweitens, ich möchte ein Statement in den Raum stellen und vielleicht wird sich jeder diesem Statement gleich von vornherein so zustimmen, aber ich möchte ermutigen, darüber nachzudenken, da ich meine gesamte Lebenserfahrung in diesen Satz packen werde oder in dieses Statement. Ursache der meisten Enttäuschungen unseres Lebens, wir basteln uns in unserem Kopf eine Fantasiewelt, Gott baut uns aber diese Fantasiewelt nicht in der Realität und dann verzweifeln wir an ihm. Ich wiederhole nochmal, Ursache der meisten Enttäuschungen unseres Lebens, wir basteln in unserem Kopf eine Fantasiewelt, Gott baut diese Fantasiewelt aber nicht in der Realität und wir verzweifeln an ihm. Mit dem Wort Fantasiewelt versuche ich zu umschreiben, dass wir in unserem Kopf Erwartungen schüren, Erwartungen wecken, über Sachen träumen. Und vielleicht diese Sachen, die wir da uns erhoffen, die wir erträumen, die wir in der Fantasie uns aufbauen, auch irgendwie rechtfertigen können. Aber wir übersehen, dass wir vermutlich auf diese Sachen, die wir uns da hoffen, erträumen, kein Recht haben. Wir haben dann auf diese Fantasiewelt vielleicht gar kein Recht. Und das übersehen wir. Wir leben in dieser Fantasiewelt, merken, dass die Fantasiewelt von Gott uns nicht erfüllt wird. Und dann fangen wir an zu verzweifeln, zu murren, das ist die Reaktion nach außen hin. Und wir übersehen völlig, dass Gott uns nie zugesagt hat, dass er uns unser Legoland dort oben auch wirklich baut. Fantasiewelt könnte sein, wie sieht eine christliche Gemeinde aus? Es ist erstaunlich, wie wenig die Bibel darüber sagt. Also die Bibel sagt eine Menge über christliche Gemeinde. Aber über viele Details, die uns so aufreiben, sagt sie nichts bis ganz wenig. Und die wenigen Punkte, die wir sagen, da sind wir uns unstimmig, wie wir es verstehen sollen. Wie sollte Gemeindeleitung sein? Darüber kann man sich eine Fantasiewelt bauen. Oder aus anderer Sicht, das bin ich mehr geübt, wie sollte die anständige Herde aussehen? Wie sollte mein Ehepartner sein? Wie sollte mein Familienleben sein? Wie sollte man mit mir an meinem Arbeitsplatz umgehen? Überhaupt, welcher Arbeitsplatz steht mir eigentlich zu? Und all diese Fragen, und das ist das Problem an diesen Fragen, die Fragen sind nicht falsch als solches. Diese Fragen darf man stellen. Das Problem ist die Antwort, die ich mir auf diese Fragen in meinem Kopf gebe. Und tatsächlich erträume ich ja ganz viel. Ich habe da so bestimmte Wünsche. die etwas in mir befriedigen, zum Beispiel meine Ich-Zentriertheit, mein Egoismus. Mangelnde Zufriedenheit ist ein Synonym für Genügsamkeit, hat ihre Ursachen in unseren Erwartungen. Und da kommen wir als Christen angeflitzt, wir sind ja ganz versiert in der Bibel und wir haben für jede Lebenssituation immer einen passenden Bibelvers. Da steht dann zum Beispiel im Jakobusbrief, Jakobus ist ein Seelsorger, das, was der schreibt, muss ja wirklich richtig sein. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und wenn wir das hören, dann stimmen wir dem Kopfnicken zu. Da steht ja unfehlbar in einem unfehlbaren Wort eines Gottes, der nicht lügen kann. Aber doch jetzt mal Hand aufs Herz. Wer ist Gott wirklich für dich? Ist er derjenige, der dir geben soll, was du dir wünschst? Ist das dein Verständnis von Gott? Jede gute Gabe kommt von Gott. Gott, na dann gib mal. Steht doch in deinem Wort. Präsentiert sich Gott so im Jakobusbrief? Präsentiert sich so Gott irgendwo in der Bibel? Oder sind wir hier in die Fänge unserer eigenen Fantasie geraten? Hat die Fantasie so wunderbar gerochen? Hat sie uns mit ihren Farben angezogen? Und wir sind reingegangen in diese Fantasie und haben den Nektar geschleckt, uns daran erfreut, bis wir merken, dass unsere Fantasie uns gerade in eine Falle genommen hat? Merken wir den Unterschied zwischen biblischer Wahrheit und menschlicher Fantasie, egal wie süß sie ist? Gott ist der Geber aller guten Gaben, ja. Aber er entscheidet bitte, wann und wem er sie gibt, nicht wir. Unsere Erwartungshaltung ist das Problem. Wenn Menschen bezweifeln, dass Gott mit ihnen gerecht umgeht, dann liegt das an ihren verdrehten Vorstellungen. Und dazu würde ich euch gerne ein biblisches Beispiel bringen. Wir haben mitunter sehr krude, kennt ihr das Wort, krude Vorstellungen, also verdrehte Vorstellungen, wie Gottes Gerechtigkeit auszusehen hat. Und Herr Jesus kennt uns Menschen und er hat diese krude Vorstellung von Menschen in ein Gleichnis eingebaut. Das Gleichnis handelt überhaupt nicht vom Thema Genügsamkeit, sondern es geht darum, ob Helmut, der viel länger im christlichen Glauben ist als ich, ob er den gleichen Lohn im Himmelreich kriegt, ob er vielleicht mehr kriegt als ich, weil ich ja nur, weiß ich nicht, 30 Jahre Christ bin und du ein Stück mehr. Was ist mit Leuten, die sich auf dem Sterbebett bekehren? Werden die im Himmelreich genauso belohnt werden wie Leute, die schon von Kindesbeinen an irgendwie immer Gott nachfolgen wollten? Darum geht es an dem Gleichnis und ihr ahnt es, wo es steht. Matthäus Kapitel 20. Schlagt ruhig auf. Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20, ich lese ab Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel, darum geht es, ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Wärmwerk einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde, 9 Uhr, ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde, also eine Stunde vor Feierabend, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Und er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Angefangen, und das ist schon spannend, angefangen von den Letzten bis zum Ersten. Als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Die werden sich gefreut haben. Eine Stunde gearbeitet und einen vollen Tageslohn gekriegt. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, Stichwort Erwartungshaltung, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir um einen Denar übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Ich glaube, in Luther-Übersetzung steht da nicht böse, sondern neidisch. Guckt dein Auge neidisch. Schlachter auch, ja? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, weniger aber Auserwählte. Die Arbeiter der ersten Stunde hatten einen Lohn über einen Vertrag über einen Denar für den ganzen Tag zu arbeiten. In Vers 10 wird diese Erwartungshaltung beschrieben, dass sie merken, oh, die anderen kriegen einen Denar, klasse, wenn die einen Denar für eine Stunde Arbeit kriegen. Ich habe 12 Stunden gearbeitet, naja, also oh, das wird ein toller Tag werden. Das war ihre Erwartungshaltung. Und in Vers 11 werden sie enttäuscht. Diese unberechtigte Fantasie in ihrem Gehirn wird nicht erfüllt und sie reagieren, wie es üblich ist für uns Menschen, indem sie murren. Und dann machen sie Vorwürfe und sie unterstellen Ungerechtigkeit. Und dann darauf muss der Hausherr, nicht der Verwalter, sondern der Hausherr, der steht in dem Gleichnis für Gott, den Vater, muss erklären, dass das kein Unrecht ist. Ja, die anderen werden vielleicht besser behandelt, aber sie haben gekriegt, was ihnen zugesagt war. Dass sie sich in ihrem Kopf mehr gewünscht haben, dass sie dachten, ein Anrecht auf mehr zu haben, stimmt nicht. Es ist eine falsche Fantasie. Er handelt völlig gerecht. Dem Rädelsführer hier, da muss ja irgendeiner geredet haben, weil er redet ja mit einem, der muss sich den Vorwurf anhören, dass sein Auge böse guckt, weil der Vater gütig ist. Der Mann und seine Kollegen sind neidisch. Sie haben ihr Verständnis von Gerechtigkeit ihrer Fantasie untergeordnet. Ihre Fantasie war ihnen wichtiger als das, was geschrieben steht. Und ihr merkt, dass ich jetzt die Parallele zu uns baue. Wir können uns Fantasien bauen. Und ich finde das gar nicht unberechtigt, dass der sagt, oh, der hinten kriegt einen Denar, der hat ja so wenig gearbeitet. Na, mal sehen, vielleicht kriege ich einen kleinen Bonus. Das ist noch nicht schlimm, dass man solche Hoffnungen hat. Die Frage nur ist, was ist, wenn Gott in seiner Güte entscheidet, er gibt dir das, was zusteht. Dann fängt das Problem an. Es ist gut, wenn wir unsere Wünsche an Gott, an Menschen und das Leben einmal ausformulieren. Setzt euch mal in einer stillen Stunde hin und überlegt, was sind so eigentlich deine Wünsche an Gott und an das Leben, vielleicht auch an Mitmenschen. Vielleicht habt ihr einen guten Freund oder eine gute Freundin, mit der ihr das zusammen machen könnt. Vielleicht ist es sogar der Ehepartner. Manchmal gibt es Themen, die bespricht man lieber nicht mit dem Ehepartner, aber eigentlich wäre es schön, wenn Ehen so sind. Und dass ihr einfach mal dieses Thema mit ihm zusammen besprecht, mit diesem Freund. Warum? Damit er euch nicht ausbüchsen lässt, denn wir lügen uns ja auch gern was in die Tasche. Es wäre also gut, wenn das vielleicht ein Mensch ist, der euch gegenüber auch mal Schmackes geben kann. Achim entwickelt sich gerade als so ein Typ für mich, der mir einfach mal knallhart sagt, was er denkt und sich danach entschuldigt, dass er das so gar nicht gemeint hat. Aber ich dann immer sage, Das sollte jetzt ein Kompliment sein. Ich werde nicht von der Kanzel schlecht über Menschen reden. Also, formuliert mal eure Wünsche aus, stellt die mal mit einem Freund auf den Prüfstand, ob das auch wirklich die ganze Suppe ist. Und dann prüft mal, ob wir uns vielleicht mit einer selbstgebastelten, wohlklingenden, logisch begründbaren, aber letztendlich unberechtigten Fantasie betrügen. Ob das, was wir von Gott, dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, um mit Douglas Adams zu sprechen, ob wir das eigentlich hoffen dürfen. Ob wir ein Anrecht darauf haben. Und ihr ahnt schon, die Antwort wird meistens Nein heißen. Wo reden wir uns ein, auf etwas einen Anspruch zu haben Und wo sind wir doch nur neidisch, statt genügsam und zufrieden mit dem, was wir haben? Deswegen Tipp Nummer 2, hüte dich vor unberechtigten Erwartungen an Gott und das Leben. Tipp Nummer 3, und wenn ich es vergessen sollte, danach würde ich gerne ein Lied singen, nach dem Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3, lerne weniger zu akzeptieren, als dir zusteht. Also eben war, erwarte nicht zu viel, sondern erwarte nur das, was dir zugesagt wurde. Jetzt gehe ich, lerne zu akzeptieren, weniger zu bekommen, als dir zusteht. Na, da tickt ja der normale Mensch, der nicht errettete Mensch, der nicht erlöste Mensch völlig anders, oder? Auf etwas verzichten? Also man muss keine eigenen Kinder haben, um das schon bei den Kindesbeinen zu erkennen. Kinder haben ein sogenanntes Gefühl für Gerechtigkeit. Also wehe, das Stück Kuchen ist einen halben Millimeter dicker. Wehe, da ist ein Spritzer Meersahne oder ein Schokostückchen in der Stracciatella-Eiskugel mehr drin als bei mir. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Sobald meine Rechte verletzt werden, werde ich aktiv. Und es ist nur die Frage, in welchem Rechtssystem du bist. In Deutschland ist das auch ziemlich intensiv, aber in Amerika wirst du ja für alles und nichts verklagt. Wenn du irgendwo in deinen Rechten dich verletzt fühlst, wird jahrelang geklagt. Und selbst wenn nachher der Streitwert deutlich geringer ist als deine ganzen Prozesskosten, abgesehen von deinen Nerven, Hauptsache, du kriegst Recht. Das ist absolut menschlich. In Korinth, einer Gemeinde, wo Paulus sehr lange gedient hat, die von einem Apostel gegründet wurde. Also das muss ja eine tolle Gemeinde sein. Der biblische Bericht sagt uns eher, dass das der größte Saftladen im Neuen Testament ist. Aber in Korinth haben es Gläubige gewagt, einen anderen Gläubigen vor Gericht zu zerren. Den Bruder zu verklagen. Zivilrechtliche Streitigkeiten wurden dort vor dem Gericht der Stadt abgehalten. Und Paulus hört solche Berichte und er reagiert und schreibt im ersten Brief, 1. Korintherbrief in Kapitel 6 dazu etwas. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Er kritisiert also zunächst, dass die Geschwister keine Scheu haben, ihre Sache vor dem weltlichen Gericht auszutragen. Er fordert, dass solche Sachen in der Gemeinde zu erledigen sind. Sehe ich momentan nicht als unser Problem an. Also ich habe hier noch nicht von irgendwelchen Prozessen gehört, die wir gegeneinander führen. Aber seine deutliche Kritik endet nicht. Das ist eigentlich nur die obere Schicht. Die eigentliche Kritik, die Paulus bringt und die dann auch meine These stützt, ist, er schreibt in Vers 7, übrigens, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Elberfelder schreibt über Vorteilen. Das Wort ist heute, glaube ich, nicht mehr gebräuchlich. Also benachteiligen. Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Weil mein natürlicher Mensch sein Recht haben will. Deswegen. Aber Paulus sagt, das geht nicht. Das ist völlig falsch. Nein. Hack das Ding ab. Lass dir lieber Unrecht tun. Und deswegen lautet Tipp Nummer 3, wie erlerne ich Genügsamkeit? Indem ich lerne, weniger zu akzeptieren, als mir zusteht. Und um das auf den Punkt zu bringen, unser Herr Jesus Christus ist doch wohl da ein lebendiges Vorbild für, oder? Ist er nicht kursbestimmend? Ist er nicht ermutigend? Stand ihm als Gott nicht absolute und vollständige Anbetung von jeder Kreatur zu? Aber er war bereit, weitaus weniger zu akzeptieren, als ihm zusteht. Sein Leben bestand aus Sanftmut und Milde, wie Paulus in 2. Korinther 10 einschreibt. Diese Sanftmut und diese Milde sind einfach beeindruckend und nachahmenswert. Auch darüber könnte man mal Predigten halten, über die Begriffe Sanftmut und Milde. Aber es wird jetzt schon deutlich, derjenige, der sanftmütig und milde ist, besteht nicht auf seine Rechte, fordert keine Privilegien, fordert keine Beachtung, fordert keinen Besitz und Reichtum, selbst wenn er denkt, dass es ihm zustünde. Selbst wenn er berechtigt denkt, dass es ihm zustünde. Der Herr Jesus hatte jeden Anspruch auf alle Ehrung und alles, was gut ist. Aber er hat darauf verzichtet. Ihr merkt also, Genügsamkeit gehört zu Leuten, die bereit sind, weniger zu akzeptieren, als ihnen zusteht. Tipp Nummer 4 zu der Frage, wie erlerne ich Genügsamkeit, lautet: Kultiviere Freude und Dankbarkeit in deinem Leben. Ich mag dieses Wort kultiviere. Zuerst stand da etabliere und ich habe mir gesagt, nee, keine Fremdwörter. Habe ich kultiviere hineingeschrieben. Aber ich habe mich so in dieses Wort verliebt, dass ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es sollte zu einer Kultur in eurem Leben werden. Das meint man mit kultivieren. Es sollte so eine ganz normale Sache werden, dass wir dankbar und fröhlich sind. Eine der bekanntesten Bibelstellen ist sicherlich Philipper 4,4. Also erstens, weil die Zahlen gleich sind, man kann sich die Stelle gleich merken. Und der Philipperbrief wird ja auch gemein als der Brief der Freude bezeichnet. Und in Philipper 4,4 befiehlt der Apostel unter dem Wirken des Heiligen Geistes: Freut euch, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal: Freut euch. Das war jetzt Neue Bibel heute oder Neue evangelistische Übersetzung. Freut euch. Das ist doch schon mal interessant, dass der Apostel einen Befehl gibt, sich zu freuen. Das steht ja erstmal im Widerspruch zu dem, wie wir allgemein denken. Freude ist etwas, was aus der Situation herauskommt. Freude ist etwas, was man nicht machen kann, sondern das sind halt Dinge, die mich fröhlich werden lassen und zack, freue ich mich. Und dann sind halt Sachen, die mich traurig werden lassen, also freue ich mich nicht. Und da kommt der Apostel, und ich hatte bewusst formuliert, und er befiehlt unter dem Wirken des Heiligen Geistes: Freut euch. Was macht er? Es ist ein Befehl. Und wenn Gott etwas befiehlt, und daran unterscheidet sich Gott von jedem militärischen Befehlshaber und jedem Chef, das, was Gott befiehlt, das kann man auch erfüllen. Die grammatische Form dieses Befehls ist der Imperativ Präsens. Im Griechischen ruft diese Form zu einer Verhaltensweise auf. Ein Verhalten, das eine Haltung zum Ausdruck bringt. Diese Zeitform wird nicht für einmalige Anweisungen benutzt, wie: Nimm mir mal bitte den Becher ab. Das ist eine einmalige Aktion, und wenn Sani so lieb ist, mir den Becher abnimmt, ist das Ding gelaufen. Das wäre eine einmalige. Aber diese Zeitform, die im Griechischen wird, verwendet für etwas, was sich wiederholen soll. Und deswegen liebe ich das Wort kultiviert. Freude und Dankbarkeit in eurem Leben. Es soll zu einem Lebensstil, zu einer ständigen Verhaltensweise sein. Freut euch kontinuierlich. Freut euch fortwährend. Macht es zu eurer Eigenschaft, euch zu freuen. Eure Freude soll gewohnheitsmäßig sein. Ihr seid gewöhnliche, das klingt lustig, gewöhnliche Freuder. Und beachtet, dass in Vers 4 steht: Freut euch in dem Herrn und nicht freut euch aufgrund der Umstände. Da stand doch was auf der Vorderseite. Wahre Genügsamkeit ist total unabhängig von der aktuellen Situation. Oh, das könnte was damit zu tun haben. Freut euch in dem Herrn, oder wie Karl Heinz es übersetzt hat: Freut euch, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich möchte gern einen Tipp weitergeben, den ich mir nicht selbst ausgedacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich in der Realität so passiert ist oder ob es nur eine Anekdote ist. Aber ich finde den Tipp als solchen perfekt. Es wird erzählt von einem weisen Theologieprofessor, dass er zu Semesterbeginn seinen Studenten eine Aufgabe gegeben hat. Und diese Aufgabe war: Legt eine Liste an. Jeder für sich. Schreibt heute darauf einen einzigen Punkt, einen, für den ihr Gott dankbar seid. Und dann betet ihr. Ihr dankt Gott für diesen Punkt. Aufgabe für heute erledigt. Morgen nehmt ihr die gleiche Liste und schreibt einen einzigen weiteren Punkt drauf. Und dann betet ihr für die zwei Punkte, die auf dieser kleinen Liste stehen. Und das macht ihr das ganze Semester lang. 100 Tage lang. Beim Trimester. Und diesen Tipp möchte ich weitergeben. Ich habe angefangen, ich habe die 100 Tage nicht durchgehalten, was jetzt keine Rechtfertigung für euch sein soll, sondern da gebe ich eher eine Schwäche zu. Aber die Liste ist recht lang. Und was mich tierisch erfreut ist. Ich habe diese Liste digital, also mit Computern erstellt. Und manchmal komme ich an dieser Liste vorbei. Also ich habe da so ein Programm, wo ich bestimmte Sachen ablege und irgendwann, ach, da war ja diese Dankesliste. Nun solltest du mal wieder anfangen. Aber dann öffne ich die Dankesliste und ich bin begeistert von Sachen, für die ich Gott eigentlich dankbar mal war, aber es so ein bisschen in den Hinterkopf gerutscht ist, dass ich es einfach vergessen habe, weil die alltäglichen Dinge mich dann doch ablenken. Der Professor hatte seinen Studenten gesagt, ich will diese Liste nicht sehen. Also das sind eure persönlichen Sachen, für die ihr da dankbar seid. Das können ja auch sehr vertrauliche, intime Sachen sein. Aber ich will nach den 100 Tagen, will ich von euch einen Bericht haben, was dieses Projekt für euch, bei euch bewirkt hat, wie es euch beeinflusst hat. So weit gehe ich nicht, weil ich noch nicht weiß, wie weit Marlo bereit ist, mitzuarbeiten bei solchen Sachen. Aber, also ihr müsst mir keinen 100-Tage-Bericht abliefern. Ich bin ja auch nicht euer Professor. Aber ich kann euch ernsthaft ermutigen, schreibt mal so eine Liste. Jeden Tag nur einen Punkt. Und das ist die ersten zwei Wochen kein Problem. Ich glaube, so 14 Sachen, oder wenn ihr Sonntag ausfallen lasst, 12 Sachen, für die man dankbar ist, die findet man. Es wird richtig spannend, so nach einem Monat, nach zwei Monaten. Aber ihr merkt, dass euer Denken ein ganz anderes werden wird. So war es bei mir. So die schnellen Dinge, für die man innerhalb der 3-Minuten-Gebete betet, die fallen ja immer ein. Aber dieses, welchen Segen man doch an anderen Stellen erfahren hat, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, das ist toll. Und ich glaube, dass Gott sich darüber freut. Und auf jeden Fall, ihr werdet feststellen, da bin ich sehr sicher, dass wenn ihr das 100 Tage durchzieht, oder auch meinetwegen nur 2 Monate, dass Dankbarkeit zu einem Kult in euch wird, zu einer Kultur. Und dass diese Dankbarkeit auch dazu führt, dass ihr Genügsamkeit lernt. Weil ihr auf das schaut, was Gott schon längst geschenkt hat. Und euer Herz vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit hat, auf Sachen zu gucken, die doch eigentlich auch noch ganz nett wären. Schon vor 2 Monaten habt ihr einen solchen Zettel von mir bekommen. Ich glaube, er war gelb. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Oder hat einen gelben Rahmen zumindest. Und da war ein puritanisches Gebet drauf abgedruckt. Ich hatte damals gesagt, wir sind keine Gemeinde, wo Gebete von der Gemeindeleitung aufgeschrieben und dann an die Gemeinde, die da vergeben werden, damit das dann jeden Tag gebetet wird. Das ist nichts, was ihr jemals laut beten müsstet oder solltet. Sondern es ist der Einblick in ein Gebet, das jemand wohl nachdenkend formuliert hat, von einem Menschen, der die Beziehung zwischen sich und Gott sehr durchleuchtet hat. Die Puritaner sind bekannt dafür, dass sie die Größe Gottes und die Niedrigkeit der Menschen gleichzeitig gut erkannt haben. Und vieles von ihren schriftstellerischen Werken geht in diese Richtung, dass sie Größe Gottes preisen und die Verlorenheit des Menschen betonen. Und ich möchte euch gerne ein weiteres Gebet aushändigen. Und bevor ich jetzt die Zettel, oder während ich die Zettel jetzt rumgehen lasse, möchte ich euch bitten, dass ihr euch in eurem Kopf mal überlegt, wann hätte ich eine Viertelstunde Zeit, heute, morgen, in den nächsten 3-4 Tagen, um mir diesen Zettel mal anzugucken. Um das einmal durchzulesen, das kann man nicht überfliegen. Also man kann es, aber dann wird es nichts bringen. Sondern das in Ruhe mal durchzulesen und vielleicht für sich selbst zu sagen, Mensch, so würde ich eigentlich auch gerne beten. Und dann betest du so, nicht indem du das vorliest, sondern indem du diese Worte für dich als Steigbügel benutzt zu einem hingegebenen Gebet. Das Gebet ist überschrieben mit dem Thema Verlangen. Nichts Sexuelles, sondern ganz grundsätzlich gemeint. Macht euch bitte mal in eurem Kopf eine Notiz oder in eurem PDA oder in eurem Smartphone, wann ihr in den nächsten Tagen das mal durchlesen möchtet. Auch hier wieder 30 Exemplare gut verteilen. Ich brauche aber keinen Überschuss, also was ihr mir gebt, landet im Papierkorb. Und so möchte ich vor dem Abschlussgebet nochmal die 4 Tipps zusammenfassen und dich einfach nur ermutigen, das für dich mit deinem Gott zusammen durchzugehen. 1. Tipp, Flehe Gott an, dich durch seinen Geist zu verändern. Zweiter Tipp, hüte dich vor unberechtigten Erwartungen an Gott und das Leben. Dritter Tipp, lerne weniger zu akzeptieren, als dir zusteht. Und viertens, kultiviere Freude und Dankbarkeit in deinem Leben. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Lieber Jesus, wir stehen staunend vor dir und sind begeistert, wie du bist. Und wir wollen es zum vielleicht tausendsten Mal in unserem Leben sagen, wir wollen dich zum Vorbild nehmen. Herr, wie genügsam du warst, mit welcher Milde, mit welcher Sanftmut du auch deswegen durch das Leben gegangen bist, dieses Leben hier auf dieser Erde, es erstaunt uns. Wir sind dir dankbar dafür, dass du genügsam warst. Ich danke dir dafür, dass du nicht auf das gepocht hast, was dir zusteht, sondern dass du fest gegründet warst in dem Wort. Dass du wusstest, welche Dinge dir verheißen waren, gerade welche unangenehmen Dinge dir verheißen waren. Und du dir keine Fantasiewelt gebaut hast, um irgendwie dem, was Gott Vater schon längst gesagt hatte, irgendwie auszuweichen, um es dir angenehmer zu machen. Sondern wenn da angekündigt war, dass du leiden wirst, dann hast du gelitten. Wenn angekündigt war, dass deine Freunde dich verlassen, dann warst du verlassen. Und du hast das angenommen aus der Hand des Vaters, dieses souveränen Gottes. Und ich bitte dich, dass du uns zu solchen Menschen machst, die genauso das, was geschrieben, das, was verheißen ist, annehmen und sich nicht nur die schönen Verheißungen rauspicken, sondern die sich ganz dir hingeben und Gott wirklich auch den Geber sein lassen und nicht nur den Aushändiger, die tatsächlich Gott die Macht überlassen zu entscheiden, wann wem was zugute kommt und ihn nicht zu einer Maschine degradieren, wo man auf den Knopf drückt und unten das dann rauskommt, was man haben will. Herr, veränder bitte unser Herz, dass wir mehr Gott zum Gott machen oder Gott sein lassen und nicht zu unserem Buddy, zu unserem Handlanger. Und Herr, mitunter wird es deine Führung sein, dass in unserem Leben uns sogar noch weniger zukommt, als uns zusteht, dass wir uns von Geschwistern falsch behandelt fühlen, von unserem Ehepartner, von unseren Kindern oder von unseren Eltern, von unseren Arbeitskollegen, von unseren Vorgesetzten, von unseren Nachbarn, Vermietern, von der Polizei, von der Obrigkeit, von wem auch immer. Und auch da möchten wir den Charakter deines Sohnes widerspiegeln. Und wir merken, es fällt uns so schwer. Wir zucken sofort bei jeder gefühlten Ungerechtigkeit. Bitte verändere unser Herz, Herr, damit wir mit dieser Sanftmut, mit dieser Milde leuchtende Lichter in dieser Welt sind. Und Herr Jesus, du warst dankbar für all die Dinge, die der Vater dir gegeben hat. Du hast immer wieder gedankt für das Essen, für das Leben. Du bist uns ein Vorbild auch im Beten und wir wollen dich bitten, dass wir auch zu Betern werden, die insbesondere dich verherrlichen für das, was du Gutes getan hast. Bitte mach uns zu dankbaren, zu fröhlichen Menschen, die sich an den Dingen erfreuen, die wir in Christus haben. Lenke unseren Blick weg von diesem irdischen Tand hin zu den geistlichen Realitäten und schenk, dass wir uns darüber freuen und daran erfreuen, uns danach ausstrecken und alles andere für Mist und für Müll erachten. Ich bitte dich für uns jeden Einzelnen,